Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Jede Frau zwischen 15 und 45 hat sie jeden Monat. Sie ist das Natürlichste von der Welt und doch...
Die Menstruation, da reden ja die meisten noch nicht mal drüber.
Aber wir reden hier im Doppelpunkt drüber. Über die Mens, die Periode oder die Regeln, wie auch immer ihr dem sagt. Über die Geschichte, die dahinter steckt, über die Schmerzen und auch über die Lust.
Also es ist ganz emotionell gesagt, es ist total geil, wenn das Blut kommt.
Der Doppelpunkt auf der RS1 von der Anne-Kette Zweidler.
Es sind vier Frauen, die bei Kaffee und Kuchen in einem Personalrestaurant, also in einem mindestens halb öffentlichen Raum, über ihre Erfahrungen und Gefühle rund um die Menstruation erzählen. Die jüngste ist Hanna mit 15, die Marietta ist 45, die Nicole ist 55 und Marianne ist 75. Und alle erinnern sich noch genau an das erste Mal. Sogar die Marianne, obwohl es bei ihr schon über 60 Jahre her ist.
Ich war 14,5 Jahre, als endlich die Menz kam. Und dann hat man ja, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber früher ist man dann nicht turnen. Und ich musste immer turnen. Und dann konnte ich endlich auch einmal fehlen im Turnen. Dann hat mein Vater mir eine Entschuldigung geschrieben und ich war ein bisschen verrückt und habe gefunden, das geht ihm gar nicht an. Das hätte eigentlich die Mutter machen müssen. Also so tabuisiert war das schon noch sehr.
Marietta, 45-jährig. Mhm. Wie war das beim ersten Mal? Mögen Sie sich noch erinnern?
Ja, bei mir ist es auch relativ spät gekommen. Ich war auch Spätzünderin.
Und das Gefühl dabei?
Jetzt bin ich im Club. Also jetzt bin ich dabei.
Hanna, 15.
Ich habe mich mega gefreut, als ich das bekommen habe. Ich habe mich so erwachsen gefühlt und so abgeklärt.
Also irgendwie muss ich sagen, das hat meine Mutter wirklich genial gemacht. Für sie ist Mens etwas wirklich völlig Normales und natürlich in einer Zeit, wo das eigentlich sonst nicht besprechbares Thema war. Und sie hat, noch lange vor, dass ich so weit war, hat sie mir schon erklärt, das ist einfach etwas Geniales, da werden die Frauen richtig durchgeputzt, Männer haben das nicht. Und von dem her ist das für mich einfach auch wirklich etwas Lockeres und nicht Schlimmes und eigentlich, ja, fast etwas Positives. Ich bin eigentlich wirklich enttäuscht, wo es dann losgegangen ist, aber irgendwie... Diese Annäherung, denke ich, ist eine gute. Und ich glaube, das hat man heute auch mehr, dass man den Mädchen auch viel mehr irgendwie einen positiven Bezug zu dieser Monatsregel, wo halt stattfindet, irgendwie mitgibt.
Also alle sind schon als jung gut aufgeklärt worden und scheuchen sich heute überhaupt nicht mehr, über das intime Thema zu reden. Und doch ist das nicht bei allen immer so selbstverständlich gewesen, wie Nicole am Schluss geschildert hat. Sogar unter Frauen hat man früher eine Menstruationsflecke möglichst vertuscht.
Ich weiss noch, ich hatte mal so eine starke Mens, dass ich eine Flecke hatte. Und bin mit meiner Schwester zusammen bei einer Cousine. Und dann habe ich gesagt, ja, das bin ich in etwas hineingesessen.
zum Ablenken.
Ja, also so gesponnen ein bisschen.
Ja, also... Man schämt sich vielleicht manchmal gleich. Also man will jetzt nicht in die mega fremden Leute sein, die im Tram sagen, ah ja, ich habe Mens, oder?
Ich bin in einem sehr konservativen Haus aufgewachsen und meine Mutter hat wirklich noch gesagt, jetzt ist die Tante auf Besuch gekommen.
Frauen haben also früher nicht einmal das Wort Mens, Periode oder Regeln ins Maul nehmen. Man hat sie lieber umschrieben mit Unwohlsein, Tage haben oder eben Tante Rosa ist da. Woher stammt eigentlich die Scham rund um die Menstruation, obwohl man genau weiss, dass sie das Natürlichste von der Welt ist? Ein Grund könnte sein, dass es für eine Frau so etwas Kostbares, fast Heiliges ist, wo ihr ganz allein gehört, dass sie nicht mal gross darüber reden. Ein anderer Grund könnte sein, dass die Frauen, die menstruieren, seit Jahrtausenden und in ganz vielen Religionen und Kulturen als unrein gelten, als dreckig, grusig, mangelhaft oder Letz. Und die Unreinheit gilt sogar als ansteckend. Ein Mann, der eine menstruierende Frau schon umeinander lenkt, wird damit unrein. oder die Lebensmittelverderbe. Darum gibt es heute noch Leute, die überzeugt sind davon, dass die Mayonnaise nicht gerade oder der Kuchen im Ofen nicht aufging, wenn die Köche ihre Tage haben. Angefangen hat die Diskriminierung der Menstruierenden im 7. Jahrhundert vor Christus, wo im alten Israel die Göttinnen abgeschafft worden seien. Das sagt Jutta Voss, Theologin und Psychoanalytikerin.
In Israel hat sich im 7. Jahrhundert mit der Josianischen Reform, da hat sich herausgebildet, dass man eben die Göttinnen diffamierte, entwertete, entwürdigte kaputt machen wollte. Und das hat man per Gesetz gemacht, indem man die Frau für unrein erklärte. Die Menstruation für unrein erklärte, die Frau für unrein erklärte, wenn sie menstruiert. Aber komischerweise hat sie so eine Macht, auch einen Mann unrein zu machen. Das ist so witzig, ja. Und eine Frau, wenn sie einen Sohn gebiert, ist sie 33 Tage lang unrein. Man stellt sich das mal vor. Und wenn sie eine Tochter gebiert, dann ist sie 66 Tage unrein per Gesetz.
Die Christen haben dann die Diskriminierung der menstruierenden Frauen noch bis ins 20. Jahrhundert beibehalten. Eine menstruierende Frau war zum Beispiel nicht zu der Kommunion zugelassen. Und eine Frau, die geboren hatte, musste zuerst von einem Priester ausgesegnet werden, bevor sie wieder in die Kirche hinein durfte. Das bestätigt auch Thomas Staubli, Dozent für Altes Testament an der Uni Freiburg. Aber gar nicht einverstanden ist er mit der Meinung von der Jutta Voss, dass alle Frauen schon im frühen Judentum als unrein ausgrenzt worden seien. Dazu müssen wir nämlich zuerst einmal wissen, was unrein im alten Judentum bedeutet hat.
Nicht nur Frauen, auch Tiere oder sogar Schriftrollen werden in einem gewissen Zustand als unrein bezeichnet. Das bedeutet im althebräische Denken und Weltbild nichts anderes, als dass es unerlaubt gewesen ist, in einem gewissen Zustand Gegenstand oder eben eine Person in einen heiligen Bezirk zu bringen. Das heisst, unerlaubt für den heiligen Bezirk oder für eine bestimmte Sphäre.
Das hat sich nicht auf Frauen bezogen, ausschliesslich?
Nein, das hat sich nicht ausschließlich auf Frauen bezogen. Es hat sich aber vielfach auf irgendetwas, das mit Blut zusammenhängt, bezogen, weil das Blut als die heiligste Materie oder die heiligste Substanz gilt. Das Blut ist der Sitz vom Leben. Und darum ist die Geburt, die mit Blutverlust bei der Frau verbunden ist, und die Menstruation, die mit Blutverlust verbunden ist, eben ein Moment, wo diese Substanz in Erscheinung tritt und darum innerhalb von diesem Konzept eine besondere Reaktion nötig war.
Für die Frauen hat das aber gravierende Folgen gehabt. Sie sind dann nachher, weil sie ja menstruieren, auch von der Macht ausgeschlossen sind. Kann man das so sagen?
Nein, das kann man so nicht sagen, dass sie wegen der Menstruation von der Macht ausgeschlossen waren. Frauen haben im antiken Judäa sehr wichtige Positionen können einnehmen, als Gebira, als sogenannte Grosse zum Beispiel im Königshaus. Ein König ist unter anderem nach seiner Mutter auch tituliert worden. Also Königsmutter hat eine grosse Macht im Staat gehabt. Bis heute ist es zum Beispiel so, dass im Judentum die Religion über die Mutter weitergegeben wird. Also die Frau hat durchaus eine Macht. Und man kann da keinen direkten Zusammenhang zu der Menstruation herstellen.
Das heisst, man kann die jahrhundertelange Diskriminierung der menstruierenden Frauen nicht einfach im Judentum anlasten oder den späteren monotheistischen Religionen, also im Christentum und im Islam. Wie ist es denn in anderen Kulturen, außerhalb der jüdisch-christlichen Tradition? Um das herauszufinden, besuchen wir eine junge Frau, die Hindu ist. Im Hinduismus wird nämlich die Mens sogar gefeiert. So tönt traditionelle tamilische Musik. Und so tönt es auch, wenn eine junge Tamilin ihre erste Menstruation feiert. Dann gibt es nämlich an einem riesiges Fest, fast wie eine Hochzeit, mit traditioneller Musik, mit Geschenken und einem Festessen.
Wir sind zu Besuch bei der Karniga Puvaneswaran. Sie ist Tamilin, in der Schweiz aufgewachsen. Sie studiert an der Fachschule für Wirtschaft und gleichzeitig ist sie Mutter von einer kleinen Tochter. Mit Freude und Stolz zeigt sie ihr Album mit den Fotos von ihrer ersten Menstruation.
Bei uns ist es so, wenn die Frau die erste Menstruation bekommt, dass die Mutter sagt, und dann ist dann die Frau für einen Monat eigentlich, muss sie daheim bleiben, darf nicht aus dem Haus.
Und warum darf sie nicht zum Haus aus?
Dass man sie schützt, dass sie jetzt eine Frau ist. Und dann fängt es auch an, dann hilft das Mädchen im Haushalt mit, fängt an zu lernen kochen und so.
Aber bei Ihnen, wie Sie ja in der Schweiz leben, ist das ein bisschen anders gewesen?
Ja, genau. Also bin ich, glaube ich, eine Woche in die Schule krank geschrieben gewesen. Aber sonst nicht den ganzen Monat daheim gewesen oder so. Die Mutter schaut dann auch mit der Tochter auf das Essen schauen und so. Und dann wird die Tochter speziell bekocht. Und
was denn? Was gibt es denn?
Es sind spezielle Gewürze, die sie benutzen. Man sagt, wenn man die Menze bekommt, dass im Bauch echt Sachen ändern, oder? Dass es wie heilt oder, mit dem Essen.
Ja. Sind das feine Gewürze oder sind sie ein bisschen bitter oder scharf?
Ja, also ich habe es nicht so gerne. Aber es ist schon normale Gewürze, noch etwas stärker. Es schmeckt auch intensiv. Und dann gibt es viele Aubergine, die sie machen mit eben dem Gewürz. Oder man muss so trinken, machen sie so Saft draus. Das ist wirklich grusig. Und das trinkt man einfach. Also ich habe es nicht eingehalten.
Und dann gibt es ein Fest?
Zuerst tut man daheim, an diesem Tag kommen echt die enge Verwandtschaft, echt Onkel und so, kommen heim und dann tut man, wie sagt man, tut man die Tochter duschen und dann tut man die Badwanne dekorieren und dann tut jeder baden.
Ist das nicht etwas speziell, wenn man hier Blut in der Badwanne ist und dann kommt der
Onkel? Nein, man ist nicht Blut, man ist mit Kleidern drin. Ja.
Ah, und da sieht man, wie sie in der Badwanne sitzt. Und die Badwanne ist voll Blumen.
Ja.
Die Gäste tun ihnen auch wieder Wasser
über den Kopf.
Was ist die Bedeutung da davon?
Ich glaube, man tut das Unreine rauswaschen. Und auch mit dem Segnen ist es eigentlich so, dass man das Unreine rauswäscht.
Gilt im Hinduismus oder einfach auch bei den Tamilinnen und bei den Tamilen die Menstruation als unrein oder ist das nicht so ein Problem?
Mal, das ist so. Also, wenn man Mens hat, darf man nicht in den Tempel, wo es unrein ist. Und daheim tut man nach der Mens alles waschen, Kleider und Bettwäsche und man tut auch die Wohnung, also viel machen das, die Wohnung auch mit gelbem Wasser das Unreine wegwischen, also putzen, oder?
Mit gelbem Wasser?
Ja, das ist Kurkuma, mit Kurkuma drin.
Also das ist ein Gewürz, ja, das auch den Curry gelb macht, gell?
Ja, genau, mit dem die sie dann das ganze Wohnung putzen. Sie selber machen das nicht. Also Wäsche und so, Kleider, ja, das ist klar, aber jetzt Wohnung putzen und so. Und die Frauen dürfen dann noch nicht so Wohnungsaltar, dürfen sie auch nicht beten.
Und ihren Mann nicht lieben, nehme ich an?
Das weiss ich nicht jetzt, aber auch schon, ja. Bei uns ist Sexualität ein Tabu. Und dann macht man jetzt ganz grosse Fest für die ganze Freundeskreise, Verwandtschaft.
Und das sind sie?
Ja, genau.
Ganz schön angelegt und auch mit einer schönen Frisur und Sachen in den Haaren.
Das sind Blumen und Schmuck in den Haaren.
Und sie haben eine Art Schleier an?
Ja, genau. Das ist, weil dann man zur Frau wird und ich denke, es darf dann einfach an diesem Tag darf sie zuerst niemand sehen, bis die Zeremonie vorbei ist.
Ganz viele Leute, die alle kommen, ihre Hände auf ihren Kopf legen.
Ja, genau.
Sie sitzen hier wie eine Prinzessin. Und alle kommen.
Ja,
was ist das für ein Gefühl?
Ja, ein bisschen peinlich. Es geht um uns und dann alle Leute. Und sie wissen, was passiert ist. Und ja. Also ich habe mich ein bisschen geschämt, sozusagen.
Geht das allen tamilischen jungen Frauen so? Oder?
Ja, also die meisten erzählen das so.
Und sie sind ganz in Seiden angelegt, ja, genau. Gelber Seide. Dann könnte es sein, dass das gelbe Kleid auch etwas mit dem zu tun hat.
Kann schon sein, dass das Unreine wegreinigt. Also.
Bei uns in der Schweiz war so Menstruation lange Zeit tabu. Ist es bei euch in diesem Fall nicht ein Tabu oder doch?
Nein, eigentlich nicht, weil es ja eigentlich jeder weiss, dass... Weil man ja auch das Fest macht und so, weiss jeder, dass sie jetzt eine Frau ist und Mens bekommen hat. Oder? Also eigentlich weiss es die ganze Welt eigentlich.
Kommen wir zurück zum Kaffeekränzchen von den vier Frauen, die über die Menstruation debattiert. Alle finden es ganz schön und wichtig, dass die erste Mens von einer jungen Frau gefeiert wird.
So Freundinnen von mir, die Töchter hatten, die Töchter die Mens gekriegt haben, wirklich ein Fest gemacht. Sie haben wirklich gesagt, gratulieren, jetzt bist du eine Frau und so. Jetzt können wir etwas Schönes posten oder etwas Feines essen und so. So das zu kultivieren, das würde ich auch so machen.
Mhm. Oh, ich glaube, das hat sie noch schön gefunden. Das ist nicht noch so offiziell. Mhm. Aber ich habe es jetzt auch nicht irgendwie vermisst oder so. Mhm. Dass es jetzt eine grosse Party war.
Längstens nicht allen Frauen ist es ums Feiern während der Mens. Weil jede fünfte Frau zwischen 15 und 45 leidet unter starken Menstruationsschmerzen. Jede fünfte Frau leidet. Und das zum Teil so stark, dass sie dann weder arbeiten kann, noch die Freizeit geniessen. Die Hanna, die jüngste von der Frauenrunde zum Thema Mens, die kennt den Schmerz nur allzu gut.
Also bei mir ist auch schon vorgekommen, dass ich nicht in die Schuhe gehen konnte. Aber es ist eher selten. Und dann, ja, ich hatte ich aber Tabletten und man kann eigentlich nichts dagegen machen. Es ist halt so ein gemeiner Schmerz. Man kann schon Tabletten nehmen, aber manchmal nützt es einfach nichts. Und dann kann man sich eben wirklich nur so auf dem Sofa mit der Bettflasche zusammenkrümmen.
Gibt es noch andere Tipps, was man machen kann gegen diesen Schmerz oder gegen auch leichtes Unwohlsein?
Also es gibt eine Fußreflexzone, Punkt um den Knöchel herum. Wenn man demassiert, das lindert schon ein bisschen.
Unterdessen hat die Krankheit, die so vielen Frauen die Mens zur Qual macht, endlich einen Namen. Nämlich Endometriose. Über die Krankheit weiss man noch sehr wenig. Eigentlich erstaunlich, wenn doch so viele Frauen darunter leiden. Für Michael Müller, Chef der Gynäkologie vom Inselspital Bern, hat das vor allem einen Grund. Nämlich der, dass es halt eine Frauenkrankheit ist.
Das ist das Hauptproblem. Wenn das die Prostata betreffen würde und so starke Schmerzen verursachen würde, glaube ich, dann wäre diese Krankheit auch viel bekannter.
Und dann hätten sich längstens mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und vor allem mehr Geldgeber für die Forschung interessiert. Und dazu käme, dass immer noch viele Frauen die Menstruationsschmerzen als normal anschauen.
Ich glaube, dass eines der Hauptprobleme die Tatsache ist, dass viele Frauen unter Mensbeschwerden leiden. Und es leider so ist, dass man zu häufig glaubt, dass es normal ist, wenn man Periodenschmerzen hat. Periodenschmerzen können was Normales sein, aber invalidisierende Periodenschmerzen, das heißt Periodenschmerzen, wo man eben nicht arbeiten kann oder wo die Schmerzen so stark sind, dass man nicht in Ausgang gehen kann, sind nicht normal. Und in solchen Situationen wäre es wichtig, dass die Frauen ihre Gynäkologin oder Frauenärzte besuchen, damit eben man sehen kann, warum sie so starke Schmerzen haben.
Im Verlauf von einer chronischen Endometriose wandern Schleimhautzellen aus der Gebärmutter in den Bauchraum raus, wo sie anfangen zu wuchern. Meistens im Unterbauch, zum Beispiel in den Eierstöcken, am Darm oder an der Blase. Diese Schleimhautzellen reagieren, wie die Schleimhautzellen in der Gebärmutter, auf die Hormone während dem Monatszyklus und bilden Entzündungsherd. Sie wachsen und blüten, aber eben am falschen Ort, und das macht weh. Warum das fast ein Fünftel der Frauen in Endometriosen überkommt, das ist immer noch unklar. Michael Müller von der Gynäkologie am Inselspital Bern
Was man leider noch hat, ist ein Mangel an Kenntnisse der Entstehungsmechanismen. Und leider wissen wir eben heute noch nicht, bei welchen Frauen die Endometriose dann wirklich immer fortschreitet und bei welchen Frauen die Endometriose stabil ist oder möglicherweise zum Teil sogar abnimmt.
Ärztinnen und Ärzte im Team von Michael Müller wollen in den nächsten Jahren Antworten auf die Fragen finden. Gemeinsam mit Medizinern aus Indonesien. Indonesien ist mit seinen 250 Millionen Einwohnern ein riesiges Land, wo viel Forschungsdaten und damit zuverlässigere Studienresultate liefern kann. Und die braucht es, um die Endometriose zu bekämpfen.
Genau, das ist auch die Idee der gesamten Zusammenarbeit, dass je mehr Daten wir haben, je mehr Fälle wir haben, je aussagekräftiger dann die Untersuchungen. Und wenn wir jetzt eben unsere Daten poolen, haben wir eine viel größere Aussagekraft.
Endometriose verursacht nämlich nicht nur starke Schmerzen, sie kann auch unfruchtbar machen. Und sie könnte, so eine Vermutung, ein Auslöser für Eierstockkrebs sein. Kurz, Endometriose ist eine verdrängte, aber teure Krankheit. Und wenn Frauen wegen unerträglichen Menstruationsschmerzen am Arbeitsplatz fehlen, kostet das die Wirtschaft Geld. Viel Geld.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben jetzt auch vor kurzem eine Studie gemacht, zusammen mit anderen europäischen Zentren. Und dort konnten wir zeigen, eben, dass die Endometriose eben als chronische Krankheit insgesamt möglicherweise der gesamten EU fast 30 Milliarden Euro Arbeitsverlust pro Jahr bedingt.
Also nochmal, heute schätzt man, dass wegen Endometriosen und Menstruationsschmerzen die EU 30 Milliarden Franken im Jahr verliert, weil die Frauen dann nicht arbeiten können. Oder andersrum, seit immer mehr Frauen ausser Haus berufstätig sind, sind Menstruationsschmerzen keine Privatangelegenheit mehr, sondern eine Krankheit von öffentlichem Interesse. Unterdessen gibt es übrigens eine gesamtschweizerische Selbsthilfegruppe für Endometriose-Patientinnen. Der Link dazu gibt es bei uns auf dem Internet. Aber woher kommt das eigentlich, dass so viele Frauen das Gefühl haben, Schmerzen gehören halt einfach dazu, zum Menstruieren? Der Thomas Staubli, Dozent für Altes Testament an der Uni Freiburg, hat eine Erklärung.
Viele kennen vielleicht die Geschichte noch, die ganz am Anfang von der Bibel erzählt wird, die Paradiesesgeschichte. Und für den Ungehorsam im Paradies wird das erste Paar, Adam und Eva, mit einem Fluch beleidigt, zusammen mit der Schlange. Das Trio war ja dafür verantwortlich, dass es eben zu dem Überschritten der Grenzen, die Gott gesetzt hat, gekommen ist. Und alle drei werden verflucht. Und die Frau wird unter anderem mit einer schweren Geburt verflucht, also mit Schmerzen bei der Geburt. Und ich denke, dass von dort her eben die Schmerzen, die eine Frau hat, in ihrem Leben eher kirchlich verbrämt oder legitimiert worden sind und halt als eine Prüfung, quasi als eine göttliche Prüfung verstanden worden sind.
Und da haben wir sie wieder. Die Religion, die aus heutigen aufgeklärten Frauenleben beeinflusst, sei es bewusst oder unbewusst. Sie hören den Doppelpunkt von DRS1, heute zum Thema Menstruation. Eine kleine Runde von Frauen redet bei Kaffee und Kuchen über ihre Erfahrungen mit der Mens. Die jüngste heisst Hanna und ist 15, die Marietta ist 45, Nicole 55 und Marianne 75. Jetzt geht es um die Frage, wie reagieren eigentlich die Männer auf die Menstruation?
Ich finde, es ist verschieden. Ich habe mal einen Freund, der nicht wissen von der Menstruation. Ich hatte andere, die keine Rolle gespielt haben.
Also ich würde sagen, einmal, als ich mal wirklich mega Bauchweh hatte, so von Menz, ist es mir so nicht gut gegangen. Er ist so mein Bruder, der ist 4 Jahre älter. Er so zu mir gekommen, bist du ein bisschen krank? Und so. Und er hat gesagt, nein, ich habe die Menz nicht. Er hat gesagt, geh weg. Und also ja, das war schon ein bisschen übertrieben. Aber er hat eigentlich lieber nichts davon wissen. Also er findet es jetzt nicht schlimm oder so, aber ich glaube, ich muss es noch wohl, wenn er sich da nicht so damit muss beschäftigen.
Genau, wir haben beide Erfahrungen gemacht. Es gibt einige, die viele gute Erfahrungen haben damit. Zum Beispiel auch Sexualität während der Menstruation. Und derjenige, die es nicht wissen wollen, also wollen lieber einem nur menstruationslos, wenn in der Nähe haben. Mhm.
Ja. Was steckt dahinter? Ein Grusen, echt, oder?
Wahrscheinlich auch schon, man schmeckt auch anders. Also es ist ja schon nicht so. Also, Männer schmecken ja nicht immer gut. Wegen dem Seben, aber.
Wie schmecken die Frauen während der Mens?
Ja, wie soll man das beschreiben? Wie schmecken sie während der Mens? So,
Vor allem ein bisschen stärker.
Stärker? Ja. Es ist so etwas Animalisches natürlich auch. Wie ein Tierchen. Wahrscheinlich hat man auch andere Ausdünstungen, das könnte man schon vorstellen. Ja. Man dann, vor man Mens kriegt, hat man so einen anderen Schweiß, so wie ein Stressschweiß, wenn man nervös ist. Also schmücken wir den selber auch nicht gern.
Aha.
Und ich bin sicher, ich bin viel weniger attraktiv während der Mens als zum Beispiel während dem Eisprung.
Aha.
Ich habe mal so Messungen gelesen, wo es Frauen ausgemessen haben, die in den Ausgang gehen, wo während dem Eisprung zeigen sie deutlich viel mehr Haut. Also mehr Dekolleté, kürzere Röckchen und so weiter. Und während der Mens ist mehr so klein gepackt, so klein. Und eben nicht so, also ich bin nicht so flirty drauf, außer ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mal einen Mann kennengelernt habe während der Mens. Das müsste ich. Habe ich keine Statistik geführt. Aber ich denke jetzt, gefühlsmäßig fühle ich mich jetzt auch nicht so auf anziehend auf die Männer während der Mens. Man hat so einen blähten Bauch. Jetzt müsste ich abziehen. Oder,
Tut Sex gut während der Mens? Oder ist es überhaupt angenehm?
Wir sind entspannt, ja. Kommt ein bisschen auf einmal in einer Phase, ja.
Und wie macht man denn das mit den Bindern und Tampons? Und, ist das ein Problem?
Nicht viel installieren.
Aber das grusen die Männer dann nicht, oder was?
Es kommt darauf an. Es kommt darauf an, es gibt derjenige, der wirklich absolut keinen Sex während der Mens will oder sonst. Oder eher, wenn sie befriedigt werden, dass man einen Deal hat. Du gehst ein bisschen du dran. Oder im Bad zum Beispiel oder so. Aber ich habe jetzt auch nie, kenne ich auch so Leute, die dann ein spezielles Lindtuch aufs Bett tun und das ist dann nachher ein Kunstwerk und so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. So Menstruationskunst, finde ich, geht dann auch ein bisschen zu weit für meine Begriffe vom Enttabuisieren oder vom Normalisieren.
Stichwort ist gefallen, Menstruationskunst. Das gibt es tatsächlich. Eine der berühmtesten Künstlerinnen auf diesem Gebiet ist Pippi Lotti Rist. Immer wieder thematisiert sie in ihrem Video die Menstruation, zuletzt im Film Peperminta. In einem Interview auf DRS3 hat sie schon vor 20 Jahren erklärt, warum sie das macht.
Also ist ganz emotionell gesagt, ist einfach, es ist total geil, wenn das Blut kommt. Und das Gefühl, man sieht dann mit allen Abläufe mit der ganzen Natur und mit den Zyklen und so. Also es klingt jetzt ein bisschen esoterisch, ich meine es aber ganz knallhart, meine ich. Ist man mit dem allem so verbunden. Man ist nicht mehr so rausgeschleudert. Das ist eines der grössten Probleme, die wir haben, dass wir das Gefühl haben, wir sind so allein und so von allen anderen Leuten oder von allem anderen abtrennt. Und das Blut ist so wie ein Leim, der uns dann irgendwie zusammenkittet.
Pippi Lotti Rist hat schon 1993 im Gespräch mit der damaligen DRS3-Redaktorin Susanne Zahnd völlig daneben gefunden, dass die Menstruation als unrein, als grusig gilt.
Dass es so mit Dreckig verbunden wird, dabei gibt es irgendwie nichts Übereres als das Blut, das aus der Gebärmutter kommt und die Schleimhäute rausspült. Also ich würde es sofort essen. Und der Körper interessiert mich erstens als Bild von meinen Emotionen oder von auch unterbewussten Gefühlen. Über den Körper kann ich die irgendwie darstellen. Und zweitens interessiert mich, weil ich irgendwie daraus rausgefallen bin. Ich bin überhaupt nicht die Mutter Erde, die so in ihrem Körper relaxed sitzt. Ich bin irgendwie voll hirnfixiert und abgefahren und muss dauernd studieren und Zusammenhänge sehen und eigentlich sehr abendländisch orientiert, also einfach mit dem Kopf weg vom Körper und auch eine Überbetonung vom Geist. Und mit meinen Arbeiten suche ich eigentlich wieder zurück
der Weg zurück, der muss ja nicht heissen, dass man wegen selbst das Hirn ausschaltet und sich als Muttertier betrachtet. Also.
Nein, überhaupt nicht. Es sind auch so neue Bilder, die wir irgendwie finden müssen, und das interessiert mich. In der Schlamasselzeit, wo sich langsam so Strukturen auflösen, wo es klar ist, was eine Frau zu tun hat, was ein Mann zu tun hat, das hat sich in diesem Jahrhundert aufgelöst. Und es gibt schon ganz viele wilde Frauen, die irgendwie Wege und Lösungen gefunden haben, wie sie das zusammenbringen. Also quasi ihr Denken voll ausbildet und trotzdem eine Frau sind, die Kultur irgendwie weiterführen mit Schminken und weiblich Verhalten und all die super Sachen von der Weiberwelt kultivieren und irgendwie trotzdem überleben in dieser Zeit, wo man noch nicht genau weiß, wie es eigentlich weitergehen sollte. Das alte Zeug funktioniert nicht mehr und neue Vorbilder haben wir noch nicht. Und solche Bilder interessieren mich, zum Beispiel dann ist die Periode und auch die Ehrung der Periode finde ich einen wichtigen Punkt.
Neue Bilder braucht es und eine Ehrung oder Achtung von der Menstruation und vom weiblichen Zyklus, hat die Künstlerin Pippi Lotti-Rist gefunden. Damit hat sie vielen Frauen aus dem Herz geredet. Nämlich vor allem denen Frauen, die in den 70er und 80er Jahren überhaupt erst entdeckt haben, dass die Menstruation und überhaupt der weibliche Körper nichts Unreines ist. Und auch noch eine andere Frau hat in den 80er Jahren ein neues Bild von der Menstruation entworfen und damit vielen Frauen die Augen aufgetan. Es ist Theologin und Psychoanalytikerin Jutta Voss. Sie hat in den 80er Jahren entdeckt, dass die Wildsau möglicherweise ein altes Symbol könnte sein für die Gebärmutter und überhaupt für den weiblichen Zyklus. Daraufhin hat sie Abbildungen von Säu aus allen Kulturen und von rund 5000 Jahren Kunstgeschichte zusammengetragen.
Naja, ich habe tagelang in der Landesbibliothek gesessen und gesucht. Und ich habe dann im Laufe der Zeit auch gar nicht mehr drüber geredet. Das wurde für mich ein innerstes Erleben, wo mir überall das Symbol der Sau begegnet ist, übrigens auch in der Kunst, zum Beispiel beim Dali. Also es ist ungeheuerlich, wo es diese Bilder gibt. Und dann erfuhr ich von einer Frau, die in Hamm lebt, Hamm-Westfalen lebt und ein Triptychon über Schweine gemacht hat. Und dann kriegte ich auch viele Informationen über Biobauern, die mit Schweinen ganz anders leben. Und ich fing an zu weinen darüber, was mit unseren Schweinen gemacht wird. Ich fing einfach schlicht an zu weinen. Und dann, nun habe ich ja auch Griechisch gelernt, begriff ich, dass Hystera, Hys, das Schwein heißt.
Hystera, die Gebärmutter.
Hystera, die Gebärmutter, heißt das Schwein. Und Terio heißt wissenschaftlich genau beobachten, sorgsam hüten. Das heißt Terio. Und das heißt, unsere Gebärmutter heißt das sorgsam zu behütende Schwein.
Also die Wildsau oder die Sau ganz allgemein sei ein Symbol für die Gebärmutter und für den weiblichen Monatszyklus, sagt Jutta Voss. Und dann geht sie noch weiter. Die Sau sei auch ein Symbol für einen viel grösseren Zyklus, nämlich für einen Zyklus von Leben und Tod und Wiedergeburt. Das sei ein uraltes Mysterium, ein Geheimnis, das man im alten Griechenland, vor allem im antiken Eleusis, gefeiert hat. In diesem uralten Heiligtum hat man den Menschen gezeigt, dass nach dem Tod die Wiedergeburt käme, dass man sich alles zusammen muss als einen Zyklus, als eine ewige Wiederkehr denken. Und das Geheimnis vom weiblichen Zyklus und gleichzeitig von Tod und Wiedergeburt in Eleusis, das hat man rund ums Mittelmeer verehrt.
Also Eleusis ist mehr als ein Heiligtum. Das war im ganzen Mittelmeerraum 2500 Jahre lang die Hochreligion. Alle, also selbst die Kaiser, mussten einmal im Jahr nach Eleusis gehen, um dort die eleusinischen Mysterien mitzufeiern. Und dort kommen übrigens die Seligpreisungen her, die dann auch in der Bibel stehen. Glückselig, wer das geschaut hat. Glückselig und in Ewigkeit glückselig und wird den Tod nicht fürchten, wer dort gewesen ist. Weil diese Grunderfahrung vom Zyklus ist die ewige Erneuerung. Und der Tod ist nicht tödlich. Wissen Sie, dieses lineare Prinzip, was wir im Patriarchat entwickelt haben, sei es in der Kirche oder in allen Religionen in unserer Welt, da hat man einen Anfang und ein Ende. Und dann mussten die Religionen sich überlegen, was macht man mit den Menschen, die so Angst haben vor dem Ende? Und dann haben die Religionen die verschiedensten Definitionen gemacht, was danach kommt und dass das dann das Himmelreich ist und der Freudensaal und alles das. Und im zyklischen Denken ist der Tod nicht tödlich, er ist Wandlung, er ist ausschließlich Wandlung. Und wenn man loslassen kann, beginnt wieder was Neues.
In den 80er Jahren hat Jutta Voss ein Buch veröffentlicht über die Zusammenhänge zwischen dem Menstruationszyklus und dem Glauben an eine ewige Wiederkehr von Tod und Leben, von Wachsen und Schrumpfen, von Werden und Vergehen. Das hat das Schwarzmond-Tabu geheissen. Das Buch hat damals vielen Frauen Mut gemacht, um einen neuen, einen spirituellen Zugang zu ihrer Menstruation und überhaupt zu ihrem Körper zu finden. Viele Frauen haben in dieser Zeit nämlich fast verzweifelt nach einer Spiritualität gesucht, die ihren Körper und ihren Zyklus und Menstruation nicht ausklammert, sondern integriert und achtet. Das Buch «Das Schwarzmond-Tabu» von Jutta Voss ist darum noch bis 2006 neu aufgelegt worden. Hingegen gar nicht erfreut über die Veröffentlichung vom Buch «Schwarzmond-Tabu» ist die evangelische Landeskirche von Württemberg. Sie hat gegen Jutta Voss ein sogenanntes Lehrzuchtverfahren durchgeführt und sie exordiniert. Damit hat Jutta Voss ihren Beruf als Theologin und ihre Pension verloren. Wie beurteilt die heutige Forschung der Jutta Voss ihre Entdeckung, dass die Wildsau ein Symbol für einen Monatszyklus von der Frau sei? Die Frage geht an Thomas Staubli. Er doziert an der Uni Freiburg über das Alte Testament und er leitet dort auch das Bibel- und Orientmuseum. Kürzlich hat er zum Beispiel eine Ausstellung über die alten orientalischen Göttinnen zusammengestellt. An dieser Ausstellung ist deutlich geworden, wie stark der Kult rund um die Kräfte der Frauen war, bevor sich das Judentum, das Christentum und der Islam etabliert hatten. Aber der Thomas Staubli hat die Vision von der Jutta Voss von der Wildsau als Zyklussymbol nicht bestätigen.
Nein, das kann man, glaube ich, nicht sagen, dass es das gibt. Was es gibt, ist eine Göttin in Mesopotamien namens Ninhursaga. Das ist eine Muttergöttin, die ein Symbol hat, und das ist der Uterus. Und da kommt man in dem Sinn am nächsten an den Ort der Menstruation und an eine Gestalt, wo eben die Gebärmutter eine Rolle spielt. Sie kann durch das Symbol allein repräsentiert werden, tritt aber auch Frauengestaltung auf, zum Beispiel mit Kind, das sie an der Brust näht. Und in Palästina haben wir eine Figur gefunden, die mit dieser Ninhursaga verwandt ist, die ein Omega oder eben vielleicht uterusförmiges Zeichen am Hals trägt und den Schoss öffnet als quasi Tor vom Leben. Das ist vielleicht die Figur, die am ehesten so ein bisschen die Richtung geht, aber die Menstruation wird da nicht fassbar, sondern eher eine Gestalt, die das Leben umfassend ernährt und zur Welt bringt und dafür sorgt.
Das heisst, Wildsau als Symbol vom weiblichen Zyklus und von der Menstruation. Die steht ein bisschen auf gewackeligen Beinen, sagt der Thomas Staubli von der Uni Freiburg. Das kann man jetzt ein bisschen bedauern. Aber auf der anderen Seite braucht es vielleicht heute, im 21. Jahrhundert, auch gar kein Symbol mehr für die Mens. In unserer Gesellschaft empfinden sich die menstruierenden Frauen ja nicht mehr als unrein, als dreckig oder minderwertig. Aber da bleibt Jutta Voss als Psychoanalytikerin sehr skeptisch. Sie ist überzeugt, dass die Missachtung der Frauen von ihrem Körper und ihrem Zyklus noch immer tief in der Seele der Frauen stecke.
Diese Entwertung sitzt so tief. Ob die sich jetzt festmacht an der Menstruation, da reden ja die meisten noch nicht mal drüber. Ne? Sie macht sich dann fest, dass die Brüste zu groß oder zu klein oder zu dick oder wer weiß was sind oder dass man den Po aufpulvern muss oder es macht sich ja an Sachen fest, wenn du diese Jeans nicht hast, dann bist du nicht richtig. Diese Entwertung macht sich so kurios daran fest, dass Frauen immer das und das und das haben müssen, um eine richtige Frau zu sein. Man muss ständig optimieren, 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 es ist alles falsch. Ja? Dieses Gefühl von ich bin irgendwie falsch, ist ein Grundgefühl bei Frauen.
Was meinen jetzt die vier Frauen von verschiedenen Generationen zu dieser Meinung von Jutta Voss? Stimmt's, dass sich das Gefühl von Unreinheit einfach verlagert hat? Dass sich die Frauen jetzt einfach nie schön, nie tüchtig, nie erfolgreich genug vorkommen, wenn sie die Mens haben? Die vier Frauen vom Kaffeekränzli überlegen lang.
Es mir noch nie in den Sinn gekommen, was könnte mit dem zu tun haben.
Wir auch nicht so konkret, aber es ist ein spannender Ansatz.
Ja, es ist ja so, dass immer etwas nicht recht ist.
Und ich glaube auch, man kann Frauen in der Erziehung nicht genug bestärken oder schauen, dass sie selbstbewusst werden, mhm, auf eine gute, richtige Art, dass sie wissen, das gehört zu mir, das ist etwas Natürliches, das ist etwas, eben, wo halt nur mir könnt, wo die Zeit speziell ist und so. Und vielleicht, weil jetzt so die Menstruation so super abläuft, eben man kriegt ja oben, wo schmückend auch inzwischen und wo probiotisch durchsetzt sind. Also man, es ist äußerlich nicht mehr sichtbar, man kann alles machen auch. Man kann weisse Hosen anlegen während der Mens oder so. Dass sich das verlagert auf den, dass man eben immer perfekt muss sein und immer. Gerade auch, ich höre von ganz vielen Leuten im Umfeld, dass junge Frauen einfach sehr viel mehr magersüchtig werden, weil sie einfach schlechte Vorbilder haben oder Vorbilder, wo alles makellos ist. Es gibt nur retuschierte Bilder, es gibt Zahnpasta-Reklamen mit einer bluten Frau, die dünn ist, es gibt berühmte Frauen, die designen in Size Zero, alles ist ganz, ganz, ganz munzig und clean. Ein 38 ist nicht mehr ein 38, ist ein 36. Also das finde ich schon einen spannenden Ansatz, was das bewirken kann, in dem Anspruch, ans perfekt wollen sein. Und das ist gefährlich.
Ist das bei euch auch ein Thema? Alle fühlen sich wüst. Am liebsten will man zur Konfirmation eine Schönheitsoperation.
Ja, also extrem. Ich kenne jetzt niemanden, der das echt nicht hat. Irgendwie so ein bisschen komplex. Oder der halt denkt, ja, ich bin zu dick oder ich habe zu kleine Brust oder was auch immer. Das ist echt bei allen so. Und manchmal gibt es einfach wirklich so Phasen, wo man es mega extrem hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das während der Mens ist, also auf das haben wir jetzt eigentlich noch nie geachtet. Aber es kommt manchmal so in Wellen irgendwie. Es kann ja sein, dass irgendetwas passiert, wo man dann denkt, ja, jetzt, ich bin total grusig oder so. Und dann kann auch wieder sein, dass etwas passiert, wo man sich dann wieder schöner fühlt.
Wann fühlt man sich schöner?
Ja, so nicht, wenn man ein Kompliment bekommt oder so.
Ist das früher anders gewesen?
Also wegen man sich nicht richtig finden? Ich glaube es nicht. Ich glaube, das war in unserer Zeit auch so gewesen.
Wir haben fast eine Stunde über die Menstruation geredet. Auch über die Schmerzen, die so viele Frauen vor oder während dem Menstruieren haben und dass diese Schmerzen immer noch sehr schlecht erforscht sind. Wir haben über die Scham geredet und das Gefühl von wüst, schlecht und ungenügend sein, wo irgendwo noch in den meisten Frauen versteckt ist. Sogar dann, wenn sie sich längstens nicht mehr als unrein im religiösen Sinn empfinden. Und wir haben zurückgeschaut auf die Kulturgeschichte der Menstruation und ihren Symbol. Und immer wieder haben wir einem Kaffeekränzli von vier Frauen zugelassen. Vier Frauen aus verschiedenen Generationen, die einander von ihren Erfahrungen mit der Periode erzählt haben. Ganz am Schluss von diesem Gespräch ist eine neue Idee, eine Utopie auftaucht. Nämlich die Idee von der Menstruationshütte. In gewissen Völkern, zum Beispiel in Südafrika, klinken sich die Frauen während der Mens aus dem Alltag aus und ziehen sich für ein, zwei Tage zurück in ein spezielles Haus, eben in die Menstruationshütte. Etwa so erträumen sich die jungen und alten Frauen von der Runde die Menstruation von der Zukunft.
Die Frauen haben aber nicht nur menstruiert, sondern die haben auch Politik gemacht dort während ihrer Menstruation untereinander und haben das nachher herausgetragen. Und bei uns wird es ja versteckt und bei uns kann man sich nicht schonen. Und
das finde ich auch ganz einen wichtigen Aspekt, wie als Postfeministin. Aber ich habe immer auch gehört von diesen Menstruationshütten. wo man kann hingehen, einmal im Monat, man ist unter sich, man tut sich so ein bisschen die Füsse massieren, man tut networken und politisieren.
Freundschaften pflegen und so.
Vielleicht geht das dann mit der Quote ein bisschen schneller vorwärts, oder müssen wir mit darauf warten, bis die Männer gnädigerweise Quoten einführen, dass man mitreden darf. Das wäre ein Push in eine Richtung.
Also eine Art Kombination zwischen Wellnesszeit und Netzwerken und die Welt fraulicher machen. Habe ich das richtig begriffen?
Ja, das wäre doch. Das wäre etwa das schon.
Das war der Doppelpunkt auf dieser Seis von der Anne-Kette Zweidler. Falls ihr die Hälfte davon verpasst habt oder die Sendung nochmal hören wollt, dann könnt ihr sie nachhören, drseis.ch und unter der gleichen Adresse auch als Podcast abladen für unterwegs, drseis.ch, ganz oben auf Podcast klicken. Und als dritte Option gibt es von dieser Sendung auch eine CD zum Bestellen beim Radiokiosk zu den Bürozeiten via 0848 840 800 0848 840 800 oder via radiokiosk.ch.
Doppelpunkt.
Und hier gibt es jetzt gleich Nachrichten. Im Anschluss ein Update.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.